Hey, so cool, darf ich da sein, darf ich heute predigen. Ihr habt vielleicht, wenn ihr das Programm studiert habt, jemand anderes erwartet. Ja, es ist, hat eine kurzfristige Änderung gegeben. Der Brina konnte nochmal auf Amerika gehen, sieht vielleicht sogar nochmal den Trump. Und das war relativ spontan gewesen. Und ich habe gesagt, klar, springe ich gerne ein. Und jetzt, ja, bin ich da. Genau. Hey, danke. Ich darf den Auftakt machen in die Allianz-Serie drin. Ich darf über das Thema predigen heute Morgen. Ich bin, was ich leiste. Was für ein guter Titel, oder? Ich bin, was ich leiste. Und ist das nicht wirklich das grosse, treibende Thema in unserer Gesellschaft? Leistung. Du musst und sollst Leistung bringen, vom Montag bis Freitag im Geschäft, oder? Hey, die Ansprüche an deine Leistungsbereitschaft steigen und steigen. Wenn du in der Schule bist, dann wird deine Leistung konstant bewertet, oder? Zu jedem Thema, alles, was du lernst, ja, musst du einen Test schreiben und du bekommst ein Feedback, ob du genügst oder jetzt eben nicht genügst, ob du noch etwas besser müsstest machen oder ob du jetzt eben der Sechser bist, gell? Deine Leistung wird konstant bewertet und überall sind wir doch in der Tendenz zum Vergleichen und Schauen. Aber weißt du was? Ich sage dir, das ist nie nicht schlimmer als bei Älteren. Es gibt niemanden, der härter ist, wenn es um Leistung und Vergleicherei geht, als Ältere. Ist so, oder? Liebe Eltern, müssen wir ehrlich sein, das ist so. Und das Lustige ist, wir vergleichen ja nicht unsere eigene Leistung, oder? Ist ja nicht so, hey, wie gut bist eigentlich du als Papi, oder? Das fragt niemand. Hey, oder wie gut hast du im Griff als Mami? Bist du genug gut? Sondern was wir vergleichen, sind unsere Kinder. Die werden miteinander verglichen. Ganz schlimm, wenn sie nur Babys sind. Oder? Hey, die Vergleicherei, das hört nicht auf. In einer Muttergruppe, also ich bin dort ja noch nie gewesen. Aber man hat mir gesagt, das sage ich richtig schlimm mit dieser Vergleicherei, wie gut dass dein Kind ist, oder? Und dann kommst du eigentlich ein bisschen Angst über. Als Eltern kannst du Angst machen, ja gut, mein Kind, das kommt nie in die Kante. Das kannst du vergessen, weißt du? Hey, das ist 4 Monate und kann immer noch nicht kriechen. Was ist eigentlich falsch mit dir, oder? Schau mal, geh mal mit dem Johnny spielen. Schau dort und schon Klötzchen aufeinander stellen. Und du hockst in deinem Ecken und bist am Nasenpopeln. Kannst du nicht mal bitte etwas machen, oder? So geht es dir dann als Eltern und kommst in Stress drin, dass dein Kind es nicht bringen könnte. Fangst an vergleichen und Leistung. Es gibt fast keinen Bereich in unserem Leben, der befreit ist von Leistungsdruck. Von Montag bis Freitag. Konstant am Leisten bringen. Und dann am Samstag solltest du dich mal erholen, oder? Ja, jetzt musst du das ja aber auch noch vergleichen. Wie gut bist du eigentlich im dich erholen, oder? Hast du das im Griff und dann gehst du auf Instagram schauen, oder? Der andere am Samstagmorgen schon im Fitness, gell? Hashtag Fitness, Hashtag No Excuse, oder? Du am 9:30 am Morgen sagst, ja, ich hätte etwa 3 Excuses, wieso dass ich das nicht mache, oder? Der andere mit dem Mountainbike schon den Hügel drauf und du fragst dich, ja, was mache ich eigentlich mit meiner Freizeit? Habe ich eigentlich ein Hobby? Ich müsste mehr leisten. Ich müsste mich doch mal richtig erholen oder als Familie, weißt du? Hey, in die Ferien gehen, oder? Solltest du dich entspannen? Ja, probier das mal. Ferien, Familie und Entspannung, das sind 3 Wörter, die kannst du nicht zusammentun. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht, oder? Und jetzt solltest du die ganze Zeit leisten, sogar beim Entspannen, wirst du noch verglichen und solltest etwas bringen, oder? Und dann hast du das Gefühl, wenigstens am Sonntag, wenn du in die Kirche kommst, mal einen Moment nicht vergleichen. Vergiss den, mein lieber Freund. Probier mal als Familie, als komplette Familie, das ist vielleicht noch ein schlimmer, wenn du Pastor bist, probier mal deine Familie präsentabel am Sonntagmorgen, am 20:20 auf der Türschwelle zu haben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe 3 kleine Kinder, oder? Der Älteste, komm, wir gehen in die Kirche, ja, ich will shooten. Nein, zieh dich jetzt um und komm. Caitlin will da ihr Dressli aussuchen, oder? Dann tut sie das Morgenessen und natürlich, die isst wie ein Schwein, oder? Gumpfi von Kopf bis Fuß. Und dann sagst du ihr, sie müsse sich umziehen. Sie hat einen Move, den nenne ich den Fisch. Sie macht den Fisch. Wenn sie auflöpst, dann macht sie, oder? Und dann liegt sie am Boden und schreit und heult und macht und tut. Und du denkst, okay, 10 Minuten, liebe Familie, 10 Minuten müssen wir in der Kirche stehen, oder? Und dann bin ich mega hilfreich am Sonntagmorgen. Ich bin wirklich hilfreich, weißt du? Meine Frau ist alles am Packen und am Parat machen, dass wir endlich zu der Kirche kommen. Und ich habe nachher wirklich so gute, hilfreiche Sätze wie, du soll ich den Zügelwagen vorholen, oder? Was willst du eigentlich noch alles mitnehmen? Also wenn wir eine neue Wohnung brauchen, dann wäre das jetzt der Moment. Du hast ja eh schon alles eingepackt, oder? Was ist eigentlich nicht dabei? Das ist mega hilfreich, so ermutigende Kommentare, oder? Und unser Problem ist, wir haben 3 Minuten zu Fuß von daheim bis zu den Killen, oder? Das ist mega wenig Zeit, um das irgendwie alles wieder ins Lot zu bringen, dass dann, wenn du am Sonntagmorgen auf der Türschwelle stehst, um 20 ab 9 Uhr zum Treffpunkt, dass dann alle deine Entchen in einer Reihe hast, weißt du? Oder? Und unterwegs, auf dem Weg zu der Kirche sagst du der Frau, hey, komm, wir machen noch ein Selfie, oder? Gerade so Hashtag umstreiten oder so. Nein, macht ja niemand. Du vergleichst ja nur deine Highlights mit den Highlights der anderen, oder? Dein normales Durchschnittsleben wird auf sozialen Medien verglichen mit dem, was die anderen leisten und bringen in ihren besten Moment. Und du fängst dich langsam aber sicher an schlecht zu fühlen, oder? Und am Sonntagmorgen stehst du jetzt da, oder? Und kommst um die Ecke und sagst noch alle so, zerrisset euch zusammen, jetzt wird gestrahlt wie ein Atomkraftwerk, jetzt schaut alle, strengt euch ein bisschen an, oder? Und dann kommst du in den Treffpunkt und alle schauen dich sehr erwartungsvoll an und du denkst, oh, ich muss den Treffpunkt machen, okay, ja, liebe Leute, komm, wir beten zusammen. Oder so ist doch das. Am Sonntagmorgen hört es nicht auf mit dem Leisten. Du solltest doch der Superchrist sein. Du solltest doch deine Familie im Griff haben. Du solltest. Und irgendwann merkst du dann gleich mal, okay, Leistung ist so ein grosses Thema in unserem Leben. Wir sollten konstant und überall nonstop Leistung bringen. Und wehe, du bringst die Leistung mal nicht. Mir ist schon klar, ich werde heute Morgen beurteilt, ob meine Predigtsleistung gut ist. Ihr habt ja mitbekommen, oder? Das ist eine Allianz. Du könntest heute Morgen auch in einer anderen Kirche sein, die gleiche Predigt hören. Vielleicht würde es dir ja besser machen. Weißt du, der hat vielleicht 5 Minuten weniger oder der wird dann die Tiefe bringen, die du schon lange vermisst, oder? Vielleicht haben die bessere Worship. Ich meine, hey, Band, ja, ist schon gut gewesen, oder? Aber du kannst jetzt anfangen zu vergleichen und Leistung. Hört nicht auf, wenn es um unseren Sonntag geht. Also vom Montag bis Sonntag stehst du unter einem konstanten Leistungsdruck. Und wenn das in unserer Welt der Standard ist, dann wird das Leistungsdenken, wenn es um unser geistliches Leben geht, zum Tod. Verstehst du? In dieser Welt, Leistungsdruck, okay, das ist manchmal lustig, manchmal mühsam und hat zum Teil ganz, ganz schlimme Auswirkungen. Aber verstehst du, wenn du das Leistungsdenken in deinen Glauben adaptierst, in dein geistliches Leben überträgst, musst du verstehen, das Leistungsdenken wird dein garantierter Tod. Zeig dir schnell, wieso dass das so ist. Komm, wir schlagen doch miteinander die Bibel auf. Im Epheser 2, Vers 1. Im Epheser 2, Vers 1 wird Folgendes geschrieben. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. In seinen Augen wart ihr tot. Tu mal schnell den Puls messen bei deinem Nachbarn. Spürst du etwas? Hat es da Leben? Ist Puls? Komm, du schnell schauen. Hat es etwas? Genau. Ja, selber. Ja, es schlägt noch, gell? Okay. Da ist äußerlich noch Leben. Da funktioniert noch etwas körperlich. Aber hast du gewusst, dass aus Gottes Augen, wenn Gott uns anschaut und unsere Leistung beurteilt, dass sein Fazit ist, liebe Leute, liebe Menschen, du bist tot. Du bist geistig gesehen einfach tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist. Also du hast probiert, die Leistung zu bringen etc. und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Und das ist die Realität. Unser normaler geistlicher Zustand ist folgender. Du kannst die Leistung, die du solltest bringen, geistlich gesehen, nicht bringen. Du bist nicht genug gut, um die Messlatte, die Gott für unser Leben bereit hat, zu erfüllen. Du wirst immer versagen. Weil seine Messlatte ist Perfektion, ist klar, oder? Wenn du Gott perfekt bist und du schaffst einen Ort für Menschen zum Sein, der perfekt ist, der Himmel. Was passiert in dem Moment, wo ich und meine Imperfektion dorthin gehen? Das war's mit dem perfekten Ort, weil jetzt bin ja ich da und ich mache dann alles kaputt, weil ich bin nicht perfekt. Also verstehst du, geistig gesehen, wenn wir Leistungsdenken, haben wir ein massives Problem. Weil das bedeutet nämlich den garantierten Tod. Und du hast eigentlich zwei Optionen, wenn du Leistungsdenken in die geistliche Welt hineinbringst. Es gibt zwei Sachen, die du machen kannst. Du kannst erstens probieren, dich anzustrengen wie nur etwas. Du kannst sagen, okay, ich gebe mein Bestes. Ich leiste so viel, wie ich irgendwie kann. Ich probiere, all die Gebote, die Gesetze und was es da gibt, zu erfüllen. Ich tue mein allerbestes. Dass ich vielleicht eines Tages den Stempel von Gott bekomme, es genügt. Das ist gut. Du hast Leistung erbracht. Du wirst zum Chef-Pharisäer, weißt du? Du bist der jetzt alles kontrolliert und probiert und anstrengt, so gut wie nur irgendwie möglich, die Leistung zu bringen. Auch wenn du in dir innen, tief drin weißt, dass es ja doch nie wird klappen und dass du es gar nicht kannst. Aber es gibt Christen, die probieren das. Die probieren den Leistungsdruck, den sie in der Welt spüren, zu übertragen auf ihr geistliches Leben und probieren, die Leistung zu bringen, die durch könnte gefordert sein. Es gibt Kirchen, die funktionieren so. Vielleicht bist du mal Teil von so einer Kirche, vielleicht bist du in so einer Kirche aufgewachsen als Kind und das gibt nachher die zweite Option, die du machen kannst. Wenn du siehst, wie da alle anderen rumspringen und dir ein schlechtes Gewissen machen, gibt es die zweite Option, die du machen kannst, und das wäre die folgende. Weißt du was? Ciao zusammen, ich bin gegangen. Das geht nicht. Was ihr da macht, ist krank. Ich kann die geistlichen oder die Regeln, die ihr da habt, der Standard ist unerfüllbar für mich. Und das macht alles kaputt. Und du sagst, ich bin weg. Ich kann das gar nicht. Es kann sein, dass du vielleicht noch physisch in einer Kirche präsent bist, aber mental bist du schon lange gegangen. Hast schon lange ausgecheckt, weil du gemerkt hast, die Leistung, die da von mir gefordert wird, kann ich gar nicht bringen. Ich mache nicht mit in dem Hamsterrad. Sollen doch andere springen und machen und tun. Ich schaue, wenn es dir dann oben durchläuft, dann bin ich dann der lacht. Vielleicht ist das deine Einstellung. Versteht ihr? Das ist der Tod. Metaphorisch gesprochen und wörtlich gemeint. Unser Tod, wenn wir probieren, Leistung mit unserem Glauben kompatibel zu machen. Zwei Optionen, Pharisäer oder Wegrennen. Und ich bin heute Morgen da, um dir zu sagen, das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Das ist nicht, was Gott hat wollen für uns und für dich persönlich. Gottes Umgang mit uns und unserer Imperfektion ist ganz ein anderer Umgang. Vor 500 Jahren hat es einen Mensch gegeben, der das erkannt hat, eines Tages, der genau in dieser Leistungsgesellschaft drinnen gefangen ist, wo er probiert hat, sein Leben doch irgendwie so zu leben, dass Gott am Ende von seinem Leben würde sagen, okay, es hat gelangt. Er ist zum Mönch geworden, ist in ein Kloster gegangen, hat probiert, sich zu geißeln, doch so irgendwie zurechtzubügen, zu machen, zu tun, dass er würde irgendwie können, die Standard erfüllen, bis er eines Tages eine Erkenntnis gehabt hat. Vor 500 Jahren ist das passiert und wir haben heute noch die Erkenntnis, die wir hochheben in der Reformation. Das ist folgende Erkenntnis: Sola Gratia. Gnade allein. Gnade allein ist es, wo uns gerecht stehen lässt vor Jesus. Ich möchte weiterlesen aus Epheser 2, Vers 5, wie der Text weitergeht. Oder du bist tot. Es hat eine gute Nachricht in dem drinnen. Es geht weiter im Vers 5. Aber Gottes Barmherzigkeit ist gross. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Die gute Nachricht, und ist das nicht eine gute Nachricht, heute Morgen ist, du bist errettet, befreit von Leistungsdenken. Du kannst die Leistung nicht bringen und darum musst du die Leistung nicht bringen. Du bist errettet worden durch Jesus Christus von deiner Leistung. Das ist gute Nachricht. Aber es geht noch weiter. Das wird nämlich, es kann noch mehr für dich bereit heute Morgen. Es ist nicht Gnade allein. Ich möchte dir nämlich noch schnell zeigen, was die Gnade für dich bedeutet und was du kannst machen mit dem. Schau mal im Römer 8, 15 bis 17. Bevor wir das lesen, Römer 8, 15 bis 17, möchte ich dir ganz kurz noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Ich habe eine Person, die ich dir möchte vorstellen. Das ist, wenn er dann kommt auf dem Bildschirm, der Kaiser Augustus. Du musst wissen, der Römerbrief ist geschrieben zu einer römisch prägten Kultur. Also das ist eine Kirche, die in Rom, also Asterix und Obelix musst du jetzt denken, die Leute, Julius Caesar, Kollegen, das ist die Situation gewesen, wo der Paulus den Brief drin schreibt. Und ich möchte dir die folgende Person vorstellen, Kaiser Augustus. Hast du gewusst, dass der Kaiser Augustus adoptiert ist? Er war ein Adoptivkind. Und wir denken so ein bisschen, oh, okay, wow, ein Adoptivkind hat es tatsächlich mal zu etwas gebracht. Hast du gewusst, dass die Römer in dieser Situation, in dieser Mentalität ganz anders gedacht haben? Adoption war nämlich eine Ehre. Sein Vater oder sein Adoptivvater, der Julius Caesar, hat nämlich mal eines Tages seine Kinder angeschaut und hat gesagt, okay, alles zusammen leuchtet, die kannst du nicht brauchen. Ich muss da irgendetwas machen, denen kann ich das Reich nicht übergeben. Oder? Ich meine, die tragen jetzt den Namen von mir weiter. Die sind dazu da, dass mein Reich bestehen bleiben soll. Ich kann das unmöglich meinen Kindern geben. Lösung, ich adoptiere einen. Und zwar einen, den ich weiss, der bringt es, der hat es, der ist es. Oder kannst du dich da nicht auf Gen verlassen? Die können versagen. In seinem Fall haben sie versagt. Also ist er gegangen und hat sich eine bessere Option gesucht. Und hat den Augustus adoptiert. So ist der Augustus Kaiser geworden. Er ist für würdig befunden worden und ist adoptiert worden. Hast du gewusst, dass der Augustus selber auch ein Adoptivkind hatte, der Tiberius? Er hat später, also der ist erwachsen, er ist als erwachsener Mann adoptiert worden von seinem Vater, der Julius. Dann plötzlich, hey, hoi Papi. Und so hat er auch den Tiberius adoptiert. Und als der Tiberius Kaiser geworden ist, hat er einen Deal gemacht, dass er den Germanicus wird adoptieren. Also durch Adoption hast du deine Zukunft gesichert und geregelt. Verstehst du? Adoption gleich auserwählt sein, gleich du bringst es, gleich ich vertraue dir meine Zukunft an, ich vertraue dir mein Reich an. Und schau jetzt mal, was der Paulus schreibt zu diesen Römern, zu einer Kirche, die in so einer Kultur gross geworden ist. In Römer 8, Vers 15 bis 17, wenn wir lesen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Verstehst du, was du bist, ist in Gnade adoptiert, reingenommen, auserwählt in ein Reich, wo unsere Vorstellungskraft über alles übersteigt. Wenn du heute am Morgen da sitzt und sagst, Jesus Christus, du bist mein Herr, dann bist du adoptiert worden, auserwählt, akzeptiert, vertraut mit dem Königreich, mit der Zukunft des Königreichs. Es ist, als würde Gott dir sagen, ich glaube an dich. Du bist es, wer ich in meiner eigenen Familie will. Und ich vertraue dir die Zukunft von dem an, was mir am wichtigsten ist, mein Königreich. Den Namen von meinem Haus gebe ich in deine Verantwortung. So denke ich über dich. Durch Gnade. Und das ist es, was ich möchte, dass wir heute Morgen verstehen. Wir wollen uns nicht mehr länger durch Leistung definieren, sondern allein durch was wir sind in Gnade Jesus. Du bist vergeben im Namen Jesus. Du bist adoptiert in eine Familie drin im Namen Jesus. Dir ist Verantwortung übertragen worden in einem Reich, wo unsere Vorstellung über alles übersteigt. Und das ist es, aus dem wir daraus heraus unsere eigene Identität leben wollen. Wir sind adoptiert, auserwählt in eine Familie drin. Und deine Leistung spielt absolut keine Rolle in dem drin. Also Gnade ist meine Identität und nicht Leistung. Und vielleicht geht es dir jetzt wie mir. Und du denkst, okay, cool. Merci, danke Jesus, hast du mich begnadigt. Danke vielmals. Aber was ist jetzt mit meiner Leistung? Ich check das. Okay, ich bin adoptiert in eine Familie drin und mein Job ist jetzt eigentlich, das Königreich gross zu machen, oder? Das klingt für mich also schwer noch leisten, oder? Ist noch irgendjemand, der das so denkt? Gell, so ein bisschen, ja, okay, ich bin zwar begnadigt, aber die Leistung ist ja jetzt nicht weg, oder? Ich sollte ja gleich noch jetzt in diesem Königreich etwas machen. Wie gehe ich damit um, dass die Tatsache ja trotz Gnade nicht weg ist, dass ich immer noch die Leistung nicht bringen kann? Wie gehe ich jetzt mit dem um? Und das ist für mich persönlich eine riesige Erkenntnis, die ich heute Morgen teilen mit dir. Vielleicht weisst du ja aus meinem eigenen Leben, das ist ein Thema, das mich mega persönlich trifft. Und mich mega persönlich herausfordert. Vielleicht hast du ja mitbekommen, ich musste diesen Sommer Pause machen. Einfach aus dem Grund, weil ich die Leistung nicht mehr bringen konnte. Ich bin an diesen Punkt angekommen. Ich bin begnadet alles. Gell? Ich habe das gewusst, ich habe das verstanden. Und trotzdem hatte ich ein Problem mit mir selber, dass ich die Leistung nicht bringen konnte. Ich war nicht genug gut gewesen. Was machst du jetzt mit so etwas? Wieso gibt es dann so etwas wie ein Burnout? Bei Christen, die müssen ja befreit sein von dem. Die müssen ja nicht mehr leisten. Wieso gibt es Christen, die ein Burnout haben? Macht keinen Sinn, oder? Ich habe jetzt gerade gesagt, die haben eine neue Identität, die sich nicht mehr auf Leistung definiert. Und gleich haben wir immer noch so ein massives Leistungsdenken bei uns. Ich möchte dir eine Bibelstelle zeigen, aus dem 2. Korinther 12. Und auch dort ganz kurz noch ein bisschen Hintergrundinformationen zum Korinther. Das war auch eine römische geprägte Kultur. Also sprich, Leistungsdenken war massiv wichtig bei den Römern. Und auch dementsprechend bei den Korinthern, wo der Brief, wo der Paulus den Brief herschreibt. Und der Paulus, aus dem Kontext, das ist der zweite Brief, also respektive es ist der dritte Brief, wo er mit dieser Kirche hin und her schreibt. Und die Kirche stellt Fragen und er beantwortet sie und er gibt ihnen Punkte und sie stellen Rückfragen. Also es ist wie ein Dialog, die Briefe. Und der Paulus geht auf eine Frage ein. Und nämlich hat ihn die Kirche gefragt: Paulus, du schreibst grossartige Briefe an uns, wo du wortgewaltig Sachen von uns forderst und wo du dich als Pastor von uns, Korinther, aufspielst. Du nimmst dir Autorität raus und du willst in unser Leben drinnen reden. Aber weißt du was? Wir haben im Fall auch andere Pastoren, Propheten, das sind Topshots. Musst du verstehen, die kommen und die haben im Fall geniale Erkenntnisse gehabt. Die haben spirituelle Erlebnisse gehabt. Dürfen wir dich mal fragen, was ist denn deine Qualifikation, bitteschön, als Apostel? Woher nimmst du dir das Recht, uns etwas zu sagen? Und ich kann mich sehr gut in Paulus drin fühlen. Das ist eine Frage, die ich mir manchmal auch stelle. Hey, woher nehme ich mir eigentlich das Recht, etwas zu sagen? Etwas zu lernen, herauszufordern? Woher kommt das? Was habe ich vorzuweisen? Und das ist die Frage, die an Paulus gestellt wird. Und der Paulus antwortet extrem interessant auf diese Frage. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Und er sagt von Anfang an gerade: Ich verzichte darauf. Ich verzichte auf das. Auf die Vergleicherei und auf meine Qualifikationen, euch aufzulisten und euch zu erklären, wieso ihr genau auf mich hören solltet. Wisst ihr was? Vergiss den mache ich nicht. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Das war die Antwort von Paulus, wo gefragt worden ist: Hey, was hast eigentlich du grossartiges zu leisten? Erzähl mal von deinen Stories, oder? Und er sagt: Ja, ich könnte euch erzählen von einer Situation vor 12 Jahren, wo ich im dritten Himmel entrückt worden bin. Ich weiß nicht, ob ich physisch dort war oder ob ich geistlich dort war. Auf jeden Fall, ich könnte euch all die krassen Erlebnisse erzählen. Ich könnte angeben mit dem, was ich geleistet habe. Aber weißt du was? Ich bin fertig mit dem. Ich will nicht mit meiner Leistung bei euch Eindruck schinden. Weil weißt du was? Das funktioniert am Ende des Tages ja gleich nicht. Sondern was ich will, ist, in meiner Schwachheit mich euch präsentieren. Und die Realität ist, es gibt etwas in meinem Leben. Wir wissen nicht, was es ist. Und glaub mir, das ist eine der interessantesten Fragen von Theologen, zu diskutieren, was ist das genau, was der Paulus da hatte. Der Stachel in seinem Fleisch. Das Leiden, das der Paulus auf sich hat müssen nehmen. Es gibt Leute, die sagen, ja, der Paulus ist wahrscheinlich blind und blinder geworden, seine Augen haben nicht mehr funktioniert. Das war der Stachel. Es gibt andere Leute, die sagen, der Paulus hat vielleicht epileptische Anfälle gehabt. Das war der Stachel, den er darunter gelitten hat. Andere sagen, der Stachel, den er hier beschreibt, in seinem Fleisch, ist, dass seine Frau nicht erwähnt wird in der Bibel. Er hat Eheprobleme gehabt, der Paulus. Vielleicht ist der Paulus durch eine Scheidung gegangen. Wir wissen jetzt nicht, was der Stachel genau war in seinem Fleisch. Aber wir wissen, egal was es war, Paulus hat dreimal gebetet, mit Gott gerungen und gesagt, würdest du bitte das Leiden von mir nehmen? Ich bin so schwach, ich kann meinen Dienst nicht richtig tun, in dieser Schwäche drin. Ich bringe es nicht her. Liebe Leute, ich kann die Ansprüche nicht erfüllen, die da an mich gestellt werden. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Und das wollte ich machen. Ich wollte meine Schwachheit hervorheben und nicht meine Leistung. Und ich wollte sagen, in aller Ehrlichkeit, ich bringe die Leistung nicht. Ich bringe es nicht. Ich habe es selber gemerkt, ich bringe es nicht. Zuerst gemeint, ich könne, probiert und gemacht und da und komme zum Schluss. Ich kann die Leistung gar nicht bringen, die von mir gefordert ist, die ich von mir selber vielleicht manchmal auch fordere. Aber weißt du was? Das ist gar kein Problem. Weil genau in dem drinnen kann Gott stark sein. Verstehst du? Meine Schwachheit, deine Schwachheit ist Gottes grosse Chance. Und das möchte ich dir zusprechen. Dort, wo du schwach bist, dort, wo du die Identität, die neue, die begnadete Identität manchmal nicht ganz kannst akzeptieren und immer noch leidest unter deiner eigenen Schwachheit, wo du das Gefühl hast, du müsstest dich verstecken vor anderen und ja, etwas anderes zeigen, dass sie deine Schwachheit nicht sehen. Ich darf dir zusprechen, in deiner Schwachheit hat Gott alle Möglichkeiten und kann er seine Grösse zeigen. Das ist so gut, das ist so befreiend. Ich darf heute Morgen dastehen und sagen, hey, alles, was Gutes aus mir rauskommt, was ich als Pastor machen kann, ich weiß, ich bin so viel zu schwach für das, aus meiner eigenen Leistung zu machen. Alles Gute, alle Frucht, die aus dem entsteht, ist sowieso nur Gott zu verdanken. Ohne Gott würde ich keinen Tag überleben können, würde ich keinen Atemzug in meinem Job machen können. Ich bin so angewiesen auf die Gnade Gottes. Ich habe drei Lebensmottos, nachdem ich probiere, mein Leben zu leben. Und ich über die Zeit akkumuliert habe. Das erste Lebensmotto, ich teile die schnell mit euch. Mein erstes Lebensmotto, nachdem ich probiert zu leben, ist, ich will ein unwiderstehlicher Ehemann sein. Das ist mein erstes Lebensmotto, oder? Und unwiderstehlich ist wichtig, weil Ehemänner gibt es in allen Arten und Formen, oder? Und ich will der sein, der unwiderstehlich ist. Das ist mein wichtigstes Anliegen. Ich will der beste Ehemann sein, den ich irgendwie sein kann für Tunja. Das zweite Lebensmotto, nachdem ich lebe, ist liebender Vater. Ich will, dass meine Kinder dürfen gross werden, aufwachsen und verstehen, dass sie einen liebenden Vater im Himmel haben. Dass das für sie kein Problem ist, zu verstehen, weil sie sehen ja einen liebenden Vater auf dieser Erde. Ich will so ihnen das vorleben, dass sie eines Tages ohne Mühe, ohne Problem zu einem himmlischen Vater ein Ja haben können. Und das dritte ist begnadeter Pastor. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich meine Funktion ausüben kann. Ich brauche so viel Gnade. Ich brauche die Gnade Gottes. Ohne die geht es nicht. Also was will ich heute Morgen von dir? Was sollst du jetzt machen mit meiner Predigt? Ich will erstens, dass du aufhörst, dich durch Leistung zu definieren. Hör auf, dich selber durch Leistung zu definieren. Hör einfach auf mit dem. Es ist so egal, was du leistest und was du eben nicht leistest. Du musst verstehen, das ist nicht deine Identität. Das wird dich nie an einen gesunden Ort anbringen. Du musst das ablegen. Was ich will, ist, dass du verstehst, dass du begnadet bist. Dass du ein Kind Gottes bist. Dass du adoptiert bist in seine Familie. Lebe aus dem. Und das Zweite, was ich will, dass du machst, ist, dass du begreifst, dass deine Schwachheit eine Chance ist, für Gott seine Grösse und seine Kraft in dir zum Ausdruck zu bringen. Er will durch deine Schwäche gross werden. Er will dich dort drinnen brauchen und das befreit. Das befreit so massiv vor Leistungsdruck. Weil ich weiss, ich bringe es nicht. Und das ist okay. Und alles, was jetzt daraus entsteht, ist allein Gott zu verdanken. Das macht frei. Und ich möchte gerne, dass du in dieser Freiheit drin leben kannst. Gnade allein. Gnade allein. Und jetzt möchte ich einen kurzen Moment Zeit nehmen, zu euch reden, die noch nie Gnade persönlich erlebt haben. Vielleicht hast du selber noch gar nie einen Gnadenmoment erlebt. Einen Moment, wo Gottes Gnade Wirklichkeit geworden ist für dich. Und ich möchte dir ganz kurz erzählen, 3 Minuten, was das bedeutet, begnadet zu sein. Schau, wie ich schon gesagt habe, ich glaube von ganzem Herzen, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben. Ein Vater, der das Beste für uns will. So wie ich das Beste für meine Kinder will. So hast du einen himmlischen Vater, der dich erschaffen hat. Das Problem ist nur, dass wie bei allen Kindern das halt der Fall ist. Dass sie nicht immer das machen, was ihre Väter sagen. Rebellion ist irgendwie tief in uns Menschen drin. Wir können nicht einfach glauben und akzeptieren, dass das, was der Vater sagt, tatsächlich das Beste ist. Und so tun wir immer wieder den Weg der Rebellion wählen. Oder wie die Bibel das ausdrückt, wir sündigen. Wir bringen Trennung zwischen dem, was Gott möchte von uns und dem, was wir tun. Wir trennen uns selber durch unsere eigenen Aktionen von Gott. Und das ist ein Problem, weil ein liebender Vater will mit seinen Kindern sein. Er will, dass seine Kinder zu ihm kommen können, aber wegen unserer Rebellion, wegen unserer sündhaften Natur, wie die Bibel das ausdrückt, sind wir getrennt von Gott. Und er hat das nicht ausgehalten. Und er hat eine Lösung gesucht. Und seine Lösung war, er hat sich in seine eigene Geschichte hineingeschrieben. Der Schöpfer, der Autor, von dieser epischen Geschichte, die wir hier nennen, Leben und Erde, hat sich in seine eigene Geschichte hineingeschrieben. Er ist Mensch geworden, so wie du und ich Mensch sind. Jesus ist persönlich auf diese Erde gekommen. Er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Nur um am Schluss von seinem Leben zu sterben für dich und mich. Das perfekte Opfer hat alle Schuld von dieser Welt auf sich genommen. Und ist als perfektes Opfer ans Kreuz gegangen. Weißt du das Lied, das wir gesungen haben? Oh, that rugged cross. Oh, das Kreuz. Das ist deine und meine Errettung. Weil er ist mit dieser ganzen Schuld an das Kreuz gegangen und ist gestorben. Ein für alle Mal erledigt. Er hat die Schuld beglichen. Er ist auferstanden und ist vor uns hergegangen. Hat uns gezeigt, dass es einen Sieg gibt über den Tod. Und ich habe heute Morgen die gute Nachricht für dich, dass das Geschenk von der Gnade für dich verfügbar ist. Jesus hat es vollbracht. Du darfst das in Anspruch nehmen. Das ist es, was Gnade ist. Die Vergebung von unseren Fehlern anzunehmen und jemand anders den Preis zu zahlen. Und das ist meine Frage an dich. Hast du jemals in deinem Leben den Moment erlebt, wo du Ja gesagt hast zu dem Geschenk, wo du die Gnade Gottes für dich in Anspruch genommen hast? Wenn nicht, darf ich dich heute Morgen einladen, das anzunehmen. Geht ganz einfach. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wer von ganzem Herzen glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, wer glaubt, dass Jesus Herr ist und mit seinem Mund das bekennt, der wird gerettet werden. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, möchtest du gerettet werden? Dann mach das, bekenn mit deinem Mund, wer Jesus für dich ist. Nimm sie es. Nimm seine Vergebung, seine Gnade in Anspruch. Gibt es irgendjemanden da drin, der das heute Morgen machen möchte? Die Gnade in Anspruch nehmen? Weil wenn ja, dann würde ich mega gerne mit dir zusammen beten. Möchte dir helfen, das auszusprechen, die Deklaration zu tun. Gibt es irgendjemanden, der das möchte annehmen heute Morgen? Du darfst einfach schnell deine Hand aufheben, wenn du dich getraust. Hey, Jesus ist öffentlich für dich am Kreuz gestorben. Du darfst dich jetzt öffentlich zu ihm bekennen. Wenn es irgendjemanden gibt, der das möchte in Anspruch nehmen, darfst du jetzt einfach schnell deine Hand aufheben und sagen, jawohl, ich möchte Gnade in Anspruch nehmen. Ja, mega cool. Hey, mega schön, ja. Hey, lass mich dich anleiten in einem Gebet, in einer Deklaration. Wir sprechen dir miteinander aus. Ich tue es laut vorbeten und du darfst es laut nachbeten. Das ist okay. Herr Jesus Christus, ich nehme heute am Morgen deine Vergebung an. Ich nenne mich ab heute Kind Gottes. Das ist meine neue Identität. Alles, was ich falsch gemacht habe, ist mit dir am Kreuz gestorben. Und es tut mir leid, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Ich glaube, dass die Schuld jetzt vergeben ist. Ich bin begnadet. Amen.